17.11. eine Predigt gehalten zum Thema Richten und eigentlich mehr zum Thema Richtet nicht. Und deine Predigt möchte ich, Christian, deine Predigt möchte ich in keinster Weise korrigieren. Im Gegenteil, ich möchte über dieses wichtige Thema noch ein weiteres Mal reden und im gewissen Sinne seine Zeichnung mit ein paar Buntstiften noch weiter ausmalen. Also sucht jetzt bitte nicht, wo korrigiert er, da sollte eigentlich nichts zu finden sein. Christian hatte einen interessanten Nebensatz gesagt, den ich mir auch notiert hatte. Da heißt es, wir meinen immer, die Motive anderer beurteilen zu können oder zu müssen. Wäre zu viel verlangt, zu fragen, ob ihr euch an diesen Satz erinnern könnt. Aber wir meinen immer, die Motive anderer beurteilen zu können oder zu müssen. Und das hat er mit einem ironischen, vielleicht sarkastischen Unterton gesagt, nach dem Motto, aber das ist Quatsch. Das ist eine falsche Meinung, zu denken, wir können die Motive von anderen Leuten beurteilen oder wir müssten sie sogar beurteilen. Und ich stimme dem zu und ich möchte diese These heute vertiefen. Und ich tue das nicht nur, aber auch in dem aktuellen Kontext, in dem wir uns befinden. In einer Zeit, wo Gemeinden gespalten werden, in einer Zeit, wo Familien gespalten werden, hinsichtlich unterschiedlicher Überzeugungen über die Corona-Epidemie oder vielmehr über den Umgang mit der Epidemie oder den Umgang mit irgendwelchen Regeln. Ich höre, ich rede jetzt nicht über Marlo, ich rede über das, was ich so höre, Gruselgeschichten. Wo ich dachte, manchmal die Arminianismus- und Calvinismus-Debatte hat irgendwie das gleiche Niveau wie die Frage, ob man jetzt mit Mundschutz oder ohne Mundschutz im Gottesdienst sitzt. Und das tut mir und ich denke euch weh, weil ein kostbares Blut geflossen ist, um Einheit zu schaffen. Tut mir beim Arminismus- und Calvinismus-Thema auch weh, aber ich meinte jetzt den allgemeinen Kontext. Christus hat durch sein Blut eine Einheit der Christen geschaffen, die theologische Barriere überwindet, die zwischen dem Judentum und dem Christentum stand. Diese Barriere hat sein Blut überwunden. Und wir Christen schaffen es immer wieder, neue Barrieren aufzubauen. Etliche tun das sicherlich in der guten Absicht, dem Herrn und seinem Wort Ehre zu geben. Manchmal sieht es für mich aber im Ergebnis so aus, dass wir ihm und seinem Wort gerade keine Ehre geben. Wenn das Wort Jesu Christi stimmt, und ihr wisst, es stimmt, dass man an der Liebe unter den Christen erkennen wird, dass wir zum Team von Jesus gehören, Johannes 13, 35, dann wird mir Angst und Bange, wenn ich die Praxis dieser Bruderliebe heute sehe. An der Liebe, die ihr untereinander habt, erkennt man, ob wir zum Team Jesus gehören. Ach wirklich? Jesus hat schon recht. Aber ist es tatsächlich so, dass an der Liebe, die wir untereinander praktizieren, in der Christenheit, ich rede jetzt nicht nur über Malo, ich rede über die Christenheit, sind da wirklich viele Leute draußen, sagen, boah, wie die miteinander umgehen, diese Liebe, das müssen Jesus-Nachfolger sein. Ist das so? Und bei allem, was ich heute sage, zeige ich vielleicht, ich zeige jetzt mal ganz bewusst nur in die Türrichtung, zeige ich vielleicht mit einem Finger nach vorne und weise auf Punkte hin. Aber bei der Bewegung zeigen mindestens drei Finger auf mich. Und manches von dem, was ich mir hier aufgeschrieben habe, ist auch eine Art Selbstprüfung, wo ich mich manchmal selbst auf die Wangen schlagen muss, was ich bei normalen Predigten tun würde, aufgrund des Headsets jetzt gerade mal nicht tue, weil ich meistens das Headset dann bald explodieren lasse. Also ich glaube, dass ich an dem Punkt auch versage, den ich heute vorstelle. Von daher bitte jetzt nicht, auch wenn ich über euch hinwegreden muss, aus meiner 2-Meter-Position heraus, bitte einfach mal zuhören und sagen, das sagt Ansgar sich und vielleicht nehmt ihr auch etwas mit. Johannes 13, 35 heißt es, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr bei euch der Liebe Raum gebt. Das ist nicht die Übersetzung, die euch bekannt ist. Elberfelder, Luther, Schlachter, alle übersetzen so, wie es bekannt ist. Im Griechischen steht, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das verstehen wir meistens so, naja, wenn wir einander lieben. Wenn wir einander lieben, dann erkennen die Leute, dass wir Jünger Jesu sind. Mir gefällt die Formulierung, die ich eben vorgelesen habe, aus der Zürcher Bibel sehr gut. Wenn ihr bei euch der Liebe Raum gebt. Wenn ihr der Liebe Raum gebt. In den Versen davor hatte Jesus gesagt, liebt einander. Also ich will das gar nicht durchstreichen. Aber diese Liebe, um die es zu ringen gilt, die Liebe, der es Raum zu geben gilt, ist nicht die Liebe von einem verliebten Pärchen, was ich nur in die Augen zu gucken brauche, dass man darüber nachzudenken muss, jemandem in die Augen zu gucken und schon alle Hormone durch die Blutadern jagen und der Blutdruck ins Unermessliche steigt, jedes Messgerät platzen lässt. Diese Liebe, die wir unter uns haben müssen als Christen, ist was ganz anderes als diese Verliebtheit. Menschen mit Schmetterlingen im Bauch muss man nicht gebieten, einander zu lieben. Da macht das keinen Sinn. Ja, könnt euch ja mal als Eheberater probieren und Jungverliebten sagen, liebt einander. Ja, wenn die sagen, was hat das echt weitergebracht? Dieser Befehl ist gerade dann nötig, wenn die Schmetterlinge nicht im Bauch sind. Wenn derjenige Meinungen, Ansichten, Lebensziele hat, die nicht die eigenen sind. Wo man sagt, was ist denn das? Wie kann man denn so denken, meinen, empfinden, handeln? Deswegen brauchen wir Christen das Gebot. Weil wir extrem schnell sind im Herausfinden von echten und vermeintlichen Fehlern, Makeln und Herzenshaltungen. Und manchmal sind wir auch ganz schnell im Zücken eines Bibelwortes. Ich hoffe, ihr habt das Bild mit dem Zücken verstanden. Wir müssen der Liebe Raum geben. Wir müssen aktiv daran arbeiten. Wir müssen einen gewissen Abstand zueinander einnehmen, damit zwischen uns und dem anderen für Liebe Raum bleibt. Rückst du jemanden zu sehr auf seine geistliche Pelle, gibt es bald eine schmerzliche Delle. Mein letzter Versuch, einen Reim zu verwenden. Rückst du jemanden zu sehr auf die geistliche Pelle, gibt es bald eine schmerzliche Delle. Ihr könnt überlegen, wer die Delle hat. Geben wir der Liebe keinen Raum unter uns Christen, dann kann niemand erkennen, dass wir wirklich Jesus Christus nachfolgen. Denn Jesus Christus nachfolgen, ich weiß, ich wiederhole mich, heißt der Liebe Raum zu geben. Darüber werden wir heute reden, ausgehend von einem alttestamentlichen Ereignis. Und am Ende wird die Einladung lauten, erlaubt euch oder gewöhnt euch an eine gewisse geistliche Gelassenheit. Mal raus aus der Verkrampfung, in eine gewisse geistliche Gelassenheit. Damit meine ich nicht Sorglosigkeit, nicht Pluralität, nicht Liberalismus, nicht Ignorieren von Sünde. Das meine ich nicht. Wie in Fällen echter Sünde vorzugehen ist, darauf hat Christian Kurz hingewiesen, darüber haben wir vor einigen Jahren schon mal gesprochen, die Predigten sind noch alle erhältlich, über das Thema Kapitel Matthäus 18. Kapitel vom Matthäus-Evangelium. Heute möchte ich die andere Seite betonen. Also nicht, wenn es um Sünde geht, sondern da, wo es um das gegenseitige Ertragen, das gegenseitige Lieben geht. Und ich glaube, und das ist meine Medizin, die ich euch heute empfehle, dazu braucht es eine gewisse geistliche Gelassenheit. Mein Predigttext ist im Alten Testament zu finden, und zwar im 6. Buch vom Anfang gerechnet, dem Buch Josua. Das Buch Josua setzt die Geschichte der ersten 5 Mosebücher fort. Und um der Zeit willen und um eurer Aufmerksamkeit willen, werde ich nicht den gesamten Predigttext jetzt vorlesen, sondern ich werde bestimmte Passagen zusammenfassen und nur einzelne Verse rausgreifen. Meine Empfehlung ist, lest den Text trotzdem nochmal im Nachhinein, um zu prüfen, ob das, was ich da rausgelesen habe, nur mein Hineininterpretieren war oder ob das tatsächlich dort steht. Wer sich ein bisschen in der Geschichte des alten Israel auskennt, zu der Zeit hießen sie auch noch eher Hebräer, weiß, dass sie aus Ägypten gerettet wurden, dann aber nicht direkt in ihre neue Heimat einziehen konnten, sondern erstmal knapp 40 Jahre eine Wüstenwanderung vollbringen mussten. Und als sich diese Wüstenwanderung dem Ende näherte, belehrte Mose noch einmal alle damaligen Menschen, die aktuelle Generation, und übergab dann die Führung an Josua, seinen Nachfolger. Josua wollte dann mit den 12 Stämmen über den Jordan ziehen, und zwar vom Osten, also wenn das hier Israel wäre, vom Osten kommen über den Jordan, der das Land so in der Mitte teilt, nach Jericho. Die Jericho-Geschichte kennen wir alle. Wichtig ist, dass ihr die Geografie vor Augen habt, weil ich nämlich gleich nur noch von Ossis und Wessis reden werde. Also sie kommen vom Osten, ziehen über den Jordan und hinter dem Jordan, also im Westen vom Jordan, ist das verheißene Land Och, der Name Kanaan ist dem einen oder anderen geläufig. Während sie da so stehen und sich die Reden von Josua anhören, stellen sie fest, hier im Osten, Transjordanien heute, schick, hier lässt es sich gut leben. Warum übers Wasser, warum in den Westen? Der Osten hat da auch ein paar Vorteile. Und ich finde diese humoristische Anspielung auf Ossis und Wessis in Deutschland auch total witzig. Aber ich habe keine politische Absicht. Ja, das ist wirklich nur die Beschreibung Ostjordanland und Westjordanland. Und weil es 2,5 von 12 Stämmen so gut gefiel, haben sie darum gebeten, könnten wir nicht hier im Osten bleiben? Das gab dann etliche Diskussionen und am Ende wurde dieser Bitte auch, die wurde gewährt. Unter der Voraussetzung, dass die 2,5 Stämme, die eigentlich im Osten bleiben wollten, die Ossis, dennoch in den Kampf westlich des Jordans ziehen. Denn das Land war ja bevölkert. Da waren ja etliche Königtümer, die erstmal besiegt und eingenommen werden mussten. Und da sollten die 2,5 die anderen 9,5 begleiten. Und nachdem sie dann dieses Gebiet Kanaan erobert hätten, dürften sie dann wieder zurück in den Osten ziehen, zu ihren Familien, die dort geparkt wurden sozusagen. Und so geschah es dann auch. Am Ende aller Feldzüge ermahnt Josua die 2,5 Stämme, die jetzt Richtung Heimat in den Osten ziehen möchten, ermahnt sie, sich an das Gebot Gottes zu halten, dann segnet er sie und entlässt sie. Und das ist der Anfang von Josua 22, die Verse 1 bis 6. Sie reisen, die Ossis reisen also mit froher Stimmung. Nach Jahren des Krieges können sie endlich zu ihren Ehefrauen, zu ihren Kindern zurück und sie können endlich sesshaft werden. Ja, die hatten bis zu 40 Jahre plus Kriegszeit Nomadentum hinter sich, immer von irgendeinem Ort zum nächsten und jetzt konnten sie endlich sesshaft werden. Was für eine Erwartungshaltung. Schön, oder? Und dann berichtet uns das Buch Josua Kapitel 22, Vers 10. Und als sie in die Gegend am Jordan kamen, also sie kommen aus dem Westen, wollen rüber in den Osten, und der Jordan teilt ja, wie gesagt, das Gebiet. Und als sie in die Gegend am Jordan kamen, die im Land Kanaan liegt, bauten die Söhne Rubens, die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse, also diese 2,5 Ossi-Stämme, einen Altar dort am Jordan, einen großen, weithin sichtbaren Altar. Dieser Satz wäre wohl völlig unauffällig und total schnell zu überlesen, wenn die nächsten Zeilen nicht auf eine drohende Katastrophe hinweisen würden. Also wenn das, was dahinter steht, nicht stünde, würde dieser Satz keiner von uns groß beachten, vermutlich. Also ich würde ihn auf jeden Fall nicht beachten. Ja, sie bauen halt einen Altar. Zunächst sagt der Vers nur aus, dass sie einen Altar bauten und dass dieser sehr groß war. Elberfelder Bibeln übersetzen wieder mal, wie üblich, sehr textnah, ein Altar groß von Aussehen. Die Schlachterübersetzung, die einige von euch tragen, führt aus, dass es ein großer, weithin sichtbarer Altar war. Da steht ein Altar, den jeder sehen kann. Mit Vers 11 wird es dann spannend. Und die Söhne Israel hörten sagen, siehe, die Söhne Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse haben den Altar gebaut vor das Land Kanaan in den Bezirken des Jordan nach der Seite der Söhne Israel. Also noch im Westen des Jordans haben sie diesen Altar gebaut. Und als ich beim Bibellesen war, stolperte ich über die ersten Worte. Die Söhne Israel hörten sagen. Im Westen kommt also ein Gerücht auf. Hast du schon gehört, was die Ossis treiben? Hast du gehört, was die gemacht haben? Die haben sich einen Altar gebaut, und zwar auf unserem Land. Das ist das Gerücht, was da hochkommt. Die Söhne Israel hörten sagen. Einige haben das mitbekommen, rennen flugs zum Nächsten. Die wiederum eilen flink zu anderen. Hast du gehört? Weißt du das? Na, Daniel, weißt Bescheid. Sag mal Papa. Papa sagt Mama. Ja, beim Mittagessen besprechen wir das. Ihr könnt es euch vielleicht lebhaft vorstellen. Vers 12. Der nächste Vers, Vers 12, fasst zusammen, wozu sich dieses Gerücht, hast du schon gehört, entwickelt. Da versammelten sich alle Männer Israels in Shiloh, um gegen die Oststämme Krieg zu führen. Aus dem Gerücht wird Krieg. Nicht nur eine Absicht, sondern sie versammeln sich in Waffenrüstung, um zu kämpfen gegen ihre bisherigen Waffenbrüder, mit denen sie bisher erst Mittelkanaan, Südkanaan, dann Nordkanaan erobert haben. Ihre bisherigen Waffenbrüder werden jetzt zum erklärten Feind. Und nochmal, warum bitte? Hast du schon gehört? Die bauen sich einen Altar auf unserer Seite. Aber wie kann ich behaupten, ich pfeife hier aus dem 21. Jahrhundert, dass das ein Gerücht ist? Stimmt doch, oder? Sie haben doch einen Altar gebaut, oder Ansgar? Wie kannst du behaupten, das wäre ein Gerücht? Die Tatsachen sind doch offenkundig, oder? Der Altar war ja so groß, dass er weithin sichtbar war. Und er steht sogar auf der Westseite, nicht irgendwo hinter irgendeinem Hügel da versteckt, irgendwo im Gileadschen Gebirge, hinter irgendeiner Lücke, Felslücke. Nein, der stand auf der Westseite. Und wer sich das nochmal vorstellt, das Jordanland, das Jordantal ist lustigerweise ein Tal. Und Shiloh liegt oben auf dem Gebirge, keine 30 Kilometer entfernt vom Jordan. Man steht oben auf dem Gebirge und kann runtergucken und sieht einen Altar, der weithin sichtbar war. Jetzt wisst ihr, warum ich so rumgeritten bin auf diesem einen Vers. Also der Text macht ganz klar, der Altar war da, er war sichtbar und es ist auch geografisch, wenn man eine Landkarte sich anguckt, gar keine Herausforderung, von Shiloh aus etwas zu sehen, was im Jordantal weit und groß gebaut wird. Es gibt also gar keinen Zweifel, dass das Gerücht wahr ist. Und jeder, der vielleicht vorher aufgrund des Gerüchtes nach Shiloh marschiert ist mit seiner Kampfuniform, könnte an die Kante gehen oder meinetwegen den Tagesmarsch bis zum Altar machen, weiter braucht man da nicht laufen, und könnte feststellen, das Gerücht ist wahr. Das Ding steht wirklich da. Die Fakten liegen doch auf dem Tisch. Was passiert in Versen 13 bis 15? Die 10 westlichen Stämme entsenden ein Komitee aus Fürsten. Keine kleinen Jungs, ja, nicht Timion und Freddy, kommt Jungs, flitzt mal mit euren Scootern dahin und schaut mal nach, redet mal ein bisschen mit denen, sondern es wird ein Komitee von den Fürsten geschickt. Von jedem Stamm aus dem Westen kommt einer. Vers 16 heißt es dann, ich lese vor, so spricht die ganze Gemeinde des Herrn. Was ist das für eine Untreue, die ihr gegen den Gott Israels geübt habt, indem ihr euch einen Altar baut, um euch gegen den Herrn aufzulehnen? Das ist die Anklage. Das ist das, was die Wessis den Ossis vorwerfen. Was ist das für eine Untreue, die ihr gegen den Gott Israels geübt habt, dass ihr euch heute abwendet von dem Herrn, indem ihr euch einen Altar baut, um euch gegen den Herrn aufzulehnen? Wie ich eben sagte, die Tatsachen liegen doch klar auf dem Tisch. Der Altar ist da. Also haben wir allen Recht für unseren Kriegszug. Aber hier in diesem Vers merken wir, dass das Problem größer ist als nur ein Gebäude. Die Wessis haben etwas abgeleitet aus dem Offenkundigen. Was die Ossis gemacht haben, ist in den Augen der Wessis Untreue, ein Abwenden von Gott, mehr noch ein Auflehnen gegen Yahweh. Gerade noch hatte Josia die Ossis gewarnt, eng am Gesetz Gottes zu bleiben. Und jetzt schon auf dem Rückweg in die Heimat brechen sie diesem Gott offensichtlich die Treue, rebellieren und wenden sich ab. Die Verse 17 bis 20 kann ich aus Zeitgründen nicht weiter ausführen. Wir erfahren einige Beweggründe, warum die Wessis so aufgebracht sind und warum sie den Krieg gegen die Stämme im Osten führen möchten. Sie erinnern im Wesentlichen an Ereignisse, die in der israelitischen Geschichte tatsächlich geschehen sind, in denen Gott Untreue des Volkes bestraft hatte. Nach den Versen 18 und 20 scheint ihre Hauptsorge aber nicht die Rettung der Ossis zu sein. Die Wessis wollen die Ossis nicht vor dem Zorn Gottes retten, sondern sie haben vielmehr Angst, dass sie selber in diesen Zorn Gottes mit einbezogen werden. Weil Gott die Ossis straft, wird er die Wessis mitstrafen. Das scheint so eine untergründige Motivation zu sein. Zumindest ist es das, was sie sagen. Verse 21 bis 29, das ganze Gerücht löst sich auf. Die ganze Situation macht eine Kehrtwende um 180 Grad. Komplett. Und das finde ich das Spannende und das ist vielleicht für euch auch die Dramaturgie von dem Ganzen. Ich kann jetzt auch das wieder nicht vorlesen, lest später, ich fasse zusammen. In Vers 22 aus Kapitel 22, kann man sich ja gut merken, 22, ich lese mal nach Neue Bibel heute, da heißt es, der Gott aller Götter, Yahweh, der Gott aller Götter weiß es. Und Israel, also die Wessis, sollen es auch wissen. Was hier nämlich ist, ist die Antwort der Ossis auf die Anklage. Ihr seid untreu, ihr seid von Gott abgefallen und so weiter. Da antworten die Ossis den Wessis, der Gott aller Götter, Yahweh, der Gott aller Götter weiß es. Und Israel soll es auch wissen. Wenn das Untreue und Auflehnung gegen Yahweh gewesen war, dann soll er uns heute nicht retten. Die, die mitlesen, haben vielleicht gerade nicht gelesen, dann soll er uns heute retten, sondern dann sollst du uns heute nicht retten. Ja, das nur für die, die jetzt mitlesen. Ist immer gut, eine eigene Bibel dabei zu haben, auch wenn Bibeltexte vorgelesen werden. Luther-Übersetzung und die Neue Bibel heute verwendet die in meinen Augen bessere Fassung, nämlich, dass es heißt, dann soll er, also Yahweh, uns heute nicht retten. Der hebräische Text hat eine Du-Fassung und einige alte Übersetzungen des Hebräischen haben die Er-Fassung. Ich bevorzuge letzte, aber es ist völlig unwichtig. Wie dem auch sei, ihre Aussage ist, wenn wir in dem, was wir sagen, nicht die volle Wahrheit sagen, dann sollen wir heute untergehen. Sie schwören bei Yahweh und sie tun das doppelt. Ist euch das aufgefallen? Ja, Yahweh, Gott aller Götter, Yahweh, Gott aller Götter. Sie rufen Yahweh an und sagen, wir schwören bei ihm. Wenn das, was wir getan haben, Untreue und Auflehnung ist, Kopf ab. Offensichtlich meinen sie aber genau das Gegenteil. Es ist keine Untreue, es ist keine Auflehnung. Die Ossis schwören bei Gott, dass alle Unterstellungen falsch seien. Ja, sie haben einen Altar gebaut. Das geben sie zu. Aber die Wessis hatten ihnen falsche Motive unterstellt. Und hierin haben die Wessis massiv daneben gelegen. Es war keine Auflehnung und kein Abfall, Vers 22. Kein Abwenden von Yahweh, Vers 23. Es war kein Verstoß gegen das Gesetz. Sie hatten gar nicht vor, auf diesem Altar zu opfern. Denn das wäre verboten gewesen. Das ist nur auf dem Altar bei der Stiftshütte, die, glaube ich, gerade bei Shiloh steht. Da war es erlaubt zu opfern. Aber das hatten sie gar nicht vor. Das haben ihnen die Wessis nur unterstellt, dass sie das vorhaben. Das Spannende ist, dass dieser Punkt, ihr opfert, obwohl euch das gar nicht erlaubt ist, das haben die Wessis gar nicht vorgetragen in ihrer Anklage. Kein Wort kam davon. Aber die Ossis bringen ihn wie selbstverständlich an. Wir haben nicht vor zu opfern. So wie Josua es geboten hat, steht ihnen durchaus das Gesetz Gottes ehrfurchtig vor Augen. Die Unterstellung der Sünde war also falsch. Wir haben also etwas konkret Beobachtbares, was Tatsache ist. Da steht ein Altar. Aus der Beobachtung wurde irgendetwas interpretiert, nämlich eine dreifache Sünde. Die ist aber nicht beobachtbar. Beobachtbar ist der Altar. Und aus dem, was man gesehen hat, was mit Sinnen wahrnehmbar, was eine Kamera hätte filmen können, wenn es damals schon Kameras gegeben hätte, aus dieser Beobachtung wurde ganz schnell eine Interpretation. Und ihr Lieben, so sind wir als Menschen unterwegs. Genau das ist das, was wir machen. Du gehst über die Straße und du hörst einen Hupen von rechts. Du springst automatisch zurück. Du sagst nicht, das ist erstmal nur eine Beobachtung, dass da ein Geräusch über meine Ohren kam. Das war ein Schallwellendruck in der und der Frequenz. Nein, du reagierst sofort, du interpretierst Gefahr und springst weg. Ja, wenn ich einen Ball in der Hand hätte, auf dich jetzt zuwerfen würde, Sebe, du würdest ausweichen. Würdest nicht erst anfangen zu messen, was meine Absicht ist, oder würdest überlegen, ob er dich wirklich abschießen will, ob das ein harter Ball ist oder ein weicher Ball, der nur plopp macht. Du würdest einfach ausweichen. So sind wir unterwegs, dass wir etwas beobachten und sofort interpretieren. Und bitte, wenn es hupt, wenn irgendwelche Bälle auf dich zufliegen, Schneebälle werden wir in Berlin nicht haben, aber wenn irgendwas fliegt, bitte ausweichen weiterhin. Aber in anderen Situationen wünsche ich uns etwas mehr Gelassenheit, dass wir aus der Beobachtung nicht gleich unsere persönliche Interpretation machen. Warum wurde der Altar denn dann gebaut, wenn er nicht zum Opfern gebaut war? Ist das nicht die Aufgabe eines Altars, zu opfern? War das nicht völlig naheliegend, die Interpretation? Naja, die Verse 24 bis 29 geben uns eine Erklärung und ich behaupte nicht, dass ich so 100% kapiert habe, was die Ossis vorhatten. Also ich lese es und ich merke, dass sie dreimal oder viermal betonen, es war nicht deswegen, um zu opfern. Wir hatten ein anderes Ziel. Der Altar war aus einer klugen Voraussicht gebaut worden. Die Ossis hatten auf dem Weg in die Heimat überlegt, wie würden sich das jetzt entwickeln? Da ist dieser Fluss in der Mitte. Der Westen ist das verheißene Land, der Osten gehörte nicht zum verheißenen Land. Wie wird sich das in 1, 2, 3 Generationen entwickeln? Werden die Wessis uns Ossis noch ernst nehmen? Und ihr merkt diesen Spaß mit der deutschen Geschichte an der Stelle sprachlich zu arbeiten. Ja? Werden wir noch ernst genommen werden? Werden wir weiterhin als das Volk Jahwes empfunden werden von den Wessis? Oder ist die Entscheidung, dass wir ins Ostjordanland gehen, der Tod für unsere Zugehörigkeit zum Volk Gottes? Und weil sie das antizipiert, also vorausgesehen haben, haben sie gesagt, wir bauen hier einen Altar. Wir bauen ihn ganz bewusst auf die Westseite. Als eine Art Mahnmal, Erinnerungsmal, etwas, was dasteht und was eine Symbolkraft haben soll. Das ist das, was ich da rauslese. Wenn ihr es noch tiefer verstehen könnt, erklärt es mir. Aber viermal betonen sie, dass sie den Altar nicht für gewisse Opfer nutzen wollen. Und diese Rede überzeugt die Ankläger. Die Fürsten, gestandene Männer, hören das. Und der Oberankläger Pinhas gibt unumwunden zu, dass keine Sünde vorliegt. Vers 31 heißt es, Pinhas, der Sohn des Priesters Eleazar, sagte zu ihnen, jetzt wissen wir, dass Yahweh weiter in unserer Mitte ist. Denn ihr habt ihm nicht die Treue gebrochen. Damit habt ihr die Israeliten, ich übersetze mal, die Wessis, vor der Strafe Jahwes bewahrt. Eine Untreue. Pinhas stellt außerdem fest, dass durch das Verhalten der Wessis beinahe das eingetreten wäre, wovor sie sich gefürchtet hatten. Wovor hatten sich die Wessis gefürchtet? Vor dem Zorn Gottes. Und wenn die Wessis jetzt die Ossis wirklich platt gemacht hätten, wie sie es eigentlich ja vorhatten, so sagt Pinhas, dann wären sie dafür bestraft worden. Der Zorn Gottes wäre über sie gekommen, weil sie zu Unrecht auf die Ossis losgegangen wären. Wie hatten die Ossis gesagt? Der Gott aller Götter, Yahweh. Yahweh, der Gott aller Götter, weiß es. Vers 22 war das. Yahweh lässt sich nicht auf Gerüchte ein und handelt nicht aufgrund von Unterstellungen. Ich finde diesen Vers 22 so schön. Gott weiß es. Gott weiß es. Und du darfst es jetzt auch wissen. Gott weiß es. Und wer weiß es nicht? Der Mensch. Darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Yahweh straft nicht. Alle kehren in ihre jeweilige Heimat zurück. Die Ossis in den Osten, die Wessis in den Westen, Norden, Süden. Und dieser umstrittene Altar bekommt den Namen Zeuge. Er soll davon zeugen, dass Yahweh Gott ist. Das ist unbestritten. Ich finde diesen Altar trotzdem immer noch spannend von der Funktion her. Fakt ist auf jeden Fall, um den geschichtlichen Rückblick abzuschließen, die Katastrophe ist abgewendet. Fast alles ist perfekt. Also ich persönlich hätte noch eine Entschuldigung der Wessis erwartet. Sorry. Interpretation, Beobachtung, sind so schwierige Dinge. Ja, wir haben den Altar gesehen, wir haben uns mit unserer fleischlichen Fantasie einfach mal alles reingekippt, was dieser Altar bedeuten kann. Wir haben mit unserer Biografie gehandelt, wir kennen das ja, man kann ja mal schnell so einen Altar bauen und dann den Falschen anbeten, kennen wir alles und das haben wir einfach dir unterstellt. Du bist ja genauso Mensch, musst du doch verstehen, ja, wir sind doch alles Menschen und kann doch sein, dass du die gleichen Sünden begehst wie ich. Ja, es kann auch sein, dass es keine Sünde ist. Sie hätten sich entschuldigen können, haben sie nicht. Scheint aber jetzt gar kein großer Stress zu sein. Okay, ein großer Krieg ist abgewendet worden und ich glaube, die 2,5 Stämme wären rein zahlenmäßig ja unterlegen gewesen. Also die hätte man mal schnell überrollen können mit von den anderen 9,5 Stämmen. Keine Entschuldigung, aber egal. Ich glaube aber, dass uns dieses geschichtliche Einiges einiges über uns sagt, da wir nämlich nicht anders unterwegs sind als die Leute dort. Wäre schön, wenn wir alles Ossis wären. Aber ich glaube, also in mir steckt eine Menge Wessi. Ich sehe was, ich halte mich für intelligent, ich halte mich für erfahren und ich kippe in das, was ich sehe, meine Meinung rein, was das sein könnte. Karin, ich kenne dich. Ja, ich weiß genau, was deine Beweggründe sind. Ach, wirklich? Weiß ich das wirklich? Ja, ich habe schon 5 Mal richtig getippt. Ja, wunderbar. Und die anderen 141 Mal, wo du daneben gelegen hast? Im letzten Teil möchte ich uns 2 neutestamentliche Aussagen in Erinnerung bringen, weil ich glaube, dass ihr sie kennt. 2 Aussagen, die uns helfen sollen, mit mehr geistlicher Gelassenheit unterwegs zu sein. Die erste steckt in 1. Korinther 2, Vers 11. 1. Korinther 2, Vers 11. Ich lese mal nach der Schlachterübersetzung hier. Erster Korinther 2, Vers 11. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen? Ich. Nee, der Text liest anders. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Ansgars Geist weiß, was in Ansgar ist. Daves Geist weiß, was in Dave ist. Linda weiß nicht, was in Dave ist, obwohl ihr schon so richtig lange miteinander den Weg geht. Linda weiß, was in Linda steckt. Paulus führt vor, so kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Auf den letzten Halbsatz kommt es mir jetzt nicht so an, weil das ist so das Thema des Korintherbriefs oder dieses Kapitels, aber diese eine Aussage, keiner weiß, was im Menschen drin ist, als der Mensch des Menschen, als der Geist dieses Menschen. Während die Ossis noch sagten, dass Gott weiß, was ihre Motive sind, lernen wir aus diesem Text, dass wir Menschen nicht wissen, was in den anderen Menschen drin steckt. Ja, wir haben Vermutungen. Ja, wir meinen Erfahrungen zu haben. Aber niemand weiß, im Sinne von 100% sicher, weiß, was einen anderen Menschen antreibt, was seine Motive sind oder was seine Absichten sind. Insofern müssen wir uns nur die Frage stellen, glauben wir der Bibel? Oder denken wir, dass die Bibel hier nicht den vollen Durchblick hat? Na, ich weiß schon, was in einem anderen Menschen los ist. Ich bin Seelsorger, ich habe das drauf, ich bin Lehrer, ich habe da voll den Durchblick. Dieser Vers sollte uns sehr vorsichtig machen, anderen Menschen Motive zu unterstellen. Berühmt ist ein anderer Vers, den ihr vielleicht kennt. 1. Samuel 16, in Vers 7. Da spricht Yahweh zu Samuel, sieh nicht auf seine Erscheinung und seinen hohen Wuchs, ich habe ihn verworfen. Und jetzt kommt, denn Gott urteilt nicht wie die Menschen. Der Mensch sieht nur das Äußere. Yahweh aber sieht das Herz. Der Mensch sieht nur das Äußere. Es wäre für den Heiligen Geist kein Problem gewesen, hier an der Stelle schreiben zu lassen, sieht meistens das Äußere. Sieht durchschnittlicherweise das Äußere. Die meisten Menschen sehen nur das Äußere. Nein, der Mensch. Generischer Begriff, alle Menschen sehen nur das Äußere. Und wenn Sarah mir etwas über sich erzählt, kann ich auch nur mitkriegen, was sie mir sagt. Ich weiß immer noch nicht, was in ihr drin ist. Das kann vollständig sein, das kann unvollständig sein, das kann schön gefärbt sein, das kann tief gestapelt sein, was auch immer. Wir kriegen immer nur das Äußere mit. Aber Yahweh, unser Gott, Jesus Christus, sieht das Herz. Und manchmal schickt Yahweh Propheten, auch das will ich jetzt mit einem Nebensatz kurz mal noch mit einstreuen, manchmal schickt Yahweh Propheten, um das Verborgene aufzudecken. Solange du aber von dir nicht behaupten kannst, mit der entsprechenden Steinewerfgefahr, dass du ein Prophet bist und dass dir Gott als Prophet auch die Offenbarung über Tilos oder Zenias Herz gegeben hat, würdest du vorsichtig sein. Du kannst dann das Innere eines Menschen nicht kennen. Deswegen halte dich einfach mal massiv zurück. Die Handbremse anziehen, die Feststellbremse benutzen. Auch wenn die Interpretation ganz schnell ist, das macht er nur aus Arroganz, das macht er nur, weil er Macht haben will, das macht er nur, weil er was und so jenes ist. Handbremse fest nach oben ziehen, bis es richtig knirscht. Und sagen, ganz vorsichtig. Beobachtung ist das eine, was ich als Interpretation draus mache und dann dem anderen als Motivation unterstelle, ist etwas anderes. Und genau der Kerbe schlägt meines Erachtens der 1. Korintherbrief, Kapitel 4. 1. Korinther 4, Vers 3. Paulus muss sich in seinem Leben mit ziemlich vielen Sachen auseinandersetzen. Eigentlich bemitleidenswert. Und auch mit vielen Vorwürfen, Vorhaltungen. Und in einem längeren Zusammenhang schreibt er etwas, und mir geht es nur um Vers 3 und Vers 5. Da heißt es, doch was mich, also 1. Korinther 4, Vers 3, doch was mich betrifft, so ist mir völlig gleichgültig, ob ich von euch oder irgendeinem menschlichen Gericht beurteilt werde. Ich maße mir nicht einmal selbst ein Urteil über mich an. So redet Paulus. Und das ist nicht arrogant. So kann auch ein arroganter Mensch sein. Ist mir doch völlig egal, Achim, was du über mich denkst. Ist mir so Pillepalle, du Knastbruder, Verwalter. Ja, ich habe 12 Jahre bei der Deutschen Bank gearbeitet. Ich weiß, was Mammon ist, ich weiß, was Macht ist. Dann kommst du mir mit deiner... So ist Paulus hier nicht unterwegs. Und ich liebe Achim. Also nicht, dass einer das ja in den falschen Hals bekommt. Nee. Paulus hat eine ganz andere Sicht auf das Thema und ich glaube, das hilft uns zu verstehen. Vers 5 heißt es dann, verurteilt also nichts vor der von Gott bestimmten Zeit. Wartet, bis der Herr wiederkommt. Er wird das im Finstern Verborgene ans Licht bringen. Und von Heiden übersetzt hier sehr schön, und die geheimen Motive der Menschen offenbaren. Das finde ich spannend, was im nächsten Satz steht. Also wenn Yahweh oder wenn Jesus meine geheimen Motive offenbart, würde ich eher damit rechnen, dass ich dafür ein paar Ohrfeigen kriege. Strafe, Tadel. Ich habe auch ein böses Herz. Aber interessant ist, wie Paulus fortsetzt. Dann wird jeder das Lob von Gott erhalten, das er verdient. Alles gut. Ich würde jetzt am liebsten noch eine Viertelstunde über die befreiende Wirkung des Kreuzes von Jesus reden, warum hier nicht Strafe steht. Aber wir erinnern uns einfach dran, was wir in der ersten Stunde hatten. Manch einer von uns wird sich ganz schön umgucken, dass Menschen, die wir so und so beurteilt haben, vielleicht mit dem Daumen eher so im unteren Drehbereich, also schlecht und gut, ja, so ab Mitte nach unten, wo Jesus nachher den Daumen kräftig in den oberen Bereich drehen wird, weil wir manches gesehen haben, und von unserer Perspektive aus falsch beantwortet haben. Jesus wird die Geheimmotive der Menschen offenbaren und dann wird ihnen das passende Lob zuteil werden. Wow. Ich möchte nicht erschrecken müssen, sondern sagen, ha, ich habe den Achim richtig eingeschätzt. Freue mich. Das Innere des Menschen ist aber auf jeden Fall verborgen. Das ist die Hauptaussage. Wir müssen warten, bis Gott offenbaren wird. Nicht bis ich, der kompetente Christ, offenbaren wird, sondern bis Christus, der die Kompetenz des Herzens hat, offenbaren wird. Er wird offenbaren, was mein Gegenüber angetrieben hat. Ende der Predigt. Ausklang. Nochmal Luft holen, nochmal den Rücken strecken. Brustwirbelsäule nach vorne heben. Es ist nicht so, dass man nie etwas beurteilen sollte. Es ist nicht so, dass man nicht gegen Sünde vorgehen sollte. Dass man sündigende Menschen ignoriert. Oh, da hat vielleicht gerade 10 Leute vor meinen Augen erschossen, aber weiß ich, was seine Motivation ist. Kann ich nicht beurteilen. Darüber habe ich aber heute nicht reden wollen, sondern wie ich eingangs sagte, will ich wie mit Christian ein bisschen Licht in die Sache bringen, dass wir halt vorsichtiger sein sollten. Nicht zu richten. Nicht vorschnell zu richten. Und mein Unterpunkt war dieses, dass wir ganz schnell über die Motivation reden. Und wir immer denken, aber das ist doch offensichtlich. Der Altar steht da. Ansgar, was diskutierst du mit mir noch, ob das ein Gerücht ist? Der Altar war das Beobachtbare. Das war aber nicht das Problem, sondern die dreifache Unterstellung. Das war das Problem. Hätte fast zum Zorn Gottes geführt. Ich möchte euch zum Abschluss 4 beeindruckende Verse verlesen. Sie beeindrucken mich schon seit Jahren. Weil Paulus hier ganz genau zu wissen scheint, warum auch immer, dass seine Gegner die falsche Motivation haben. Also wir wissen nicht genau, was die Motivation von anderen ist. Paulus kennt aber Menschen, deren Motivation er kennt. Vielleicht haben sie es ja auch gesagt, was ihre Motive sind. Das wäre ja schon mal ein Anhaltspunkt. Aber Paulus kennt Menschen, deren Motive ihm völlig klar sind. Und diese Motive sind falsch. Sie sind schlecht. Sie sind sündhaft. Also es ist deutlich weit über das hinaus, was ich jetzt die letzte halbe Stunde mit euch besprochen habe. Und obwohl er die Motive des anderen kennt, legt er eine geistliche Gelassenheit an den Tag, wo ich sage, haben will, gib mich, her damit, 3 Kilo und morgen noch eine Tonne vors Haus liefern. Auf Europalette, die schiebe ich mir in den Keller, dann kann ich mir jede Woche eine Kiste runternehmen von diesem Stapel geistlicher Gelassenheit. Philipper Kapitel 1, Vers 15 bis 18 lese ich vor. Philipper Kapitel 1, 15 bis 18. Philipper 1, ab Vers 15 heißt es, ich lese nach Neue Bibel heute, es gibt zwar einige, die aus Neid und Eifersucht predigen, andere aber verkündigen die Botschaft von Christus mit guten Absichten. Sie tun es aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Die anderen, so sagt Paulus, verkünden das Wort von Christus aus selbstsüchtigen Motiven. Ist nicht gut, oder? Sie sind nicht aufrichtig. Ups. Weil sie mir die Fesseln, Paulus ist gefangen, noch schmerzhafter machen wollen. Die predigen nur, um mir weh zu tun. Um sich selbst irgendwas zu geben, diesen emotionalen Kick. Deswegen sind die Gegner unterwegs. Na, wenn ich jetzt nicht mein Schwert rausziehen darf, ich jetzt nicht sagen kann, an Gehirn an Faust ballen. Ich hoffe, ihr kennt noch Otto, hä? Und was sagt er dann? Aber was macht das schon? Es wird doch Christus verkündigt. Ob es nun aus ehrlichen Beweggründen getan wird oder nicht. Hauptsache, es wird getan. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch künftig darüber freuen. Das ist nicht alles, was man zu dem Thema sagen kann, aber ich finde es eine schöne Inanspruchnahme einer geistlichen Gelassenheit. Die machen das, um mir weh zu tun. Wer bin ich? Völlig egal. Sie haben schlechte Motive. Okay, dann leide ich halt darunter, dass sie schlechte Motive haben, aber das eigentliche Ziel, das Evangelium von Jesus Christus wird verkündigt, darüber will ich mich freuen. Die machen das aus falschen Gründen. Okay. Passiert. Kann ich nicht ändern. Liebe Geschwister, diese geistliche Gelassenheit wünsche ich euch im Umgang mit mir, Thilo, Xenia, Rüdiger und jedem anderen im Raum und auch denen, die nicht jede Woche zur christlichen Gemeinde Marlow kommen, die vielleicht in Marlow in eine andere Gemeinde gehen, wo vielleicht nicht christliche Gemeinde dran steht, sondern christliche Versammlung oder evangelische Freikirche oder wir gehören zum Bund oder wir gehören nicht zum Bund. Wir benutzen vielleicht die Hückeswagener Elberfelder, wir benutzen die andere Elberfelder, wir haben Überschriften in der Bibel, wir haben dieses oder jenes Liederbuch, die Hände sind beim Beten unterhalb des Bauchnabels oder ein bisschen höher. Lasst uns einfach eine gewisse geistliche Gelassenheit an den Tag legen. Denn wir wissen nicht, was im Menschen ist, aber Gott weiß es. Und mit dem können wir im Gebet über alles reden. Aber ich muss nicht meinem Gegenüber immer gleich sagen, was seine Motivation ist. Denn mit einer hohen Trefferwahrscheinlichkeit liege ich daneben. Ich würde gerne zum Abschluss beten. Und wer körperlich kann, steht dazu bitte auf.